Wir wollen heute über das Thema Krebs und Sexualität sprechen. Mit diesem Thema befassen Sie sich seit langem. Sie haben Bücher darüber geschrieben, aber es ist auch Thema in Ihrer Praxis. Mit welchen Problemen haben denn Krebspatienten und Patientinnen hier am häufigsten zu kämpfen?
Das fängt eigentlich schon an mit der Konfrontation dieser Erkrankung, Diagnose Krebs, was das mit den betroffenen Menschen macht, an Verunsicherung, an Angst, an der Frage, was kommt auf mich zu, werde ich diese Erkrankung überleben? Alleine das lässt dieses Thema Sexualität für viele Menschen überhaupt erstmal in den Hintergrund rücken. Es geht primär darum, die Krankheit zu überleben. Aber dann eben auch die Erkrankung selber, je nachdem, ob zum Beispiel es sich um ein Mammakarzinom handelt oder ein Prostatakarzinom oder ein Darmkrebs. Die Erkrankungen selber können Auswirkungen auf die Sexualität zeigen. Es können die Behandlungsmaßnahmen, die medizinischen, die erforderlich sind, können Auswirkungen auf die Sexualität zeigen. Also es gibt ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten, wie die Sexualität durch diese Erkrankung beeinträchtigt werden kann.
In den Medien ist das Thema Sexualität jetzt allgegenwärtig, aber wenn es darum geht, selbst darüber zu sprechen, tun wir uns ja immer noch schwer. Da herrscht nicht selten eine gewisse Sprachlosigkeit. Warum ist das so? Warum fällt es uns so schwer, darüber zu sprechen?
Also das ist ja primär etwas sehr Auffallendes, dass wir, das ist ja noch nicht so lange her, mit den ersten Oswald-Kolle-Filmen in Deutschland überhaupt damit konfrontiert worden sind, dass Sexualität in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Und heute, das ist ja noch nicht so lange her, hat sich das dramatisch verändert. Wir sehen überall Sexualität, werden damit konfrontiert, ob wir wollen oder nicht. Aber in dem Moment, wo es um die eigene zutiefst persönliche Sexualität geht, herrscht nach wie vor doch eine große Vorsicht. Und es braucht häufig eine sehr besondere Gesprächssituation und ein besonderes Vertrauen, um über dieses Thema sprechen zu können. Also selbst im engsten Freundeskreis wird ja häufig über die eigene Sexualität kaum gesprochen. Und dann in dem medizinischen Kontext ist das für viele Patienten eine enorme Hürde. Und wenn Sie dann bei einem normalen Arzt jetzt im Wartezimmer sitzen, Sie sehen, das Wartezimmer ist voll, Sie sehen die Hektik, diese Betriebsamkeit, dann haben Sie auch oft gar nicht das Gefühl, dass ein Rahmen dafür da wäre, um über sowas zu sprechen. Und das ist in den Krankenhäusern ja im Grunde genommen noch viel schlimmer. Also insofern, bis ein Patient sich dann dazu überwunden hat, zum Beispiel in eine Beratungsstelle der Krebsgesellschaft zu gehen oder zu einem niedergelassenen Psychotherapeuten zu gehen oder zu einem Psychoonkologen, da steckt oft schon eine lange Strecke dahinter, bis der da sozusagen ankommt.
Gibt es dabei denn Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
Also es ist primär sicherlich so, dass Frauen überhaupt viel mehr immer noch dazu in der Lage sind, über ihre Gefühle zu sprechen, sich da mitzuteilen und entsprechend auch Hilfe zu suchen. Männer sind, obwohl diese Erziehungsideale sich ja schon lange verändert haben, immer noch eher tapfer, klaglose Helden. Von daher ist es so, dass Frauen in der Regel früher und schneller sich Hilfe suchen als Männer. Männer halten oft länger durch und es gibt ja natürlich auch in den Beratungsinhalten oft auch andere Schwerpunkte, dass Frauen oft auf der Suche sind nach bestimmten Gefühlen, die sie wiedererleben wollen, während Männer häufig eher daran interessiert sind, dass bestimmte Funktionen, also zum Beispiel die Erektionsfähigkeit, wiederhergestellt werden. Also auch da auf dieser Ebene gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Bei Frauen spielt es oft ja auch eine Rolle, dass bestimmte Krebstherapien bewirken, dass sie unfruchtbar werden.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch zu einer größeren psychischen Belastung führt. Ist das so?
Ja. Gerade dann, wenn eben die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. Wobei Gott sei Dank da ja nun sich in der Medizin in den letzten Jahren sehr viel entwickelt hat und es ja auch Schwerpunkt Forschungsprojekte zu diesem Thema gab, wie man sozusagen einen Fertilitätserhalt, wie sich das medizinisch nennt, ermöglichen kann. Also da geht heute vieles und da ist es sicherlich wichtig, dass man an einem entsprechenden spezialisierten Organzentrum auch in Behandlung ist, die mit diesen Methoden vertraut sind. Aber in manchen Fällen geht es natürlich auch tatsächlich um irreparable Verluste. Wenn sie zum Beispiel hysterektomiert werden, das heißt die Gebärmutter entfernt werden, wird die Eileiter, die Eierstöcke entfernt werden und damit sozusagen sie wirklich Abschied nehmen müssen von diesem Kapitel ihres Lebens. Und das kann eine enorme Trauerarbeit bedeuten.
Wie kann denn ein Partner der Patientin helfen, mit den Problemen besser zurechtzukommen?
Ich glaube, da gibt es keine sozusagen Patentrezepte, weil Partnerschaften sind sehr unterschiedlich und Menschen sind sehr, sehr verschieden. Und von daher, glaube ich, gibt es keinen so generalisierten Tipp, den man geben könnte. Aber ich glaube, das, was in vielen Familien passiert oder in vielen Partnerschaften passiert, ist, dass so ein ganz eigenartiges Schonklima entsteht. nämlich dass die Patientin oder der Patient das Gefühl hat, durch die Erkrankung schon alleine zur Zumutung für den anderen zu werden, zur Belastung. Und manchmal muss der andere auch Aufgaben übernehmen, muss den anderen stabilisieren, unterstützen, begleiten, all das. Aber er hat schon das Gefühl, er mutet dem Partner viel zu. Und der Partner umgekehrt hat das Gefühl, die Patientin oder der Patient ist schon belastet durch die Krebserkrankung selbst, durch die Behandlung, dann darf ich den nicht noch belasten mit meinen eigenen Ängsten und Sorgen. Und dann entsteht häufig so ein wechselseitiges Schonklima. Also jeder versucht, den anderen zu schonen. Und in der Folge werden damit aber manchmal unbedacht, ungewollt, bestimmte Themen unter dem Teppich gehalten, werden nicht kommuniziert miteinander. Und ich glaube schon, eine der wichtigen Brücken, um mit solchen Dingen wie Einschränkung der Sexualität umgehen zu können, ist wirklich eine möglichst offene Kommunikation mit dem Partner. Also sicherlich eine der wichtigsten Aufgaben eigentlich in der Psychotherapie, Menschen dazu zu ermutigen, mit ihrem Partner über diese Dinge zu sprechen, auch wenn sie angstbesetzt sind, auch wenn sie schambesetzt sind.
Durch einige operative Eingriffe, zum Beispiel wenn die Brust amputiert wird oder auch bei einer Prostata-OP, da verändert sich nicht nur der Körper, sondern auch das Körperbild. Das hat Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung, auf das Sexualleben. Was können Patienten denn dort tun?
Das ist ein schwieriges Kapitel, weil wir leben in einer Gesellschaft mit einem, ich sage das mal so etwas salopp, gnadenlosen Schönheitsideal. Also es wird uns jeden Tag ja letztendlich auch über die Werbung vermittelt, dass wir noch attraktiver werden müssen, noch schöner aussehen müssen. Es wird eine Vielzahl an Möglichkeiten angeboten, das eigene körperliche Aussehen zu verändern, auch operativ. Auch die Medizin verdient ja natürlich viel Geld dabei. Und in der Tat durch viele Krebserkrankungen und vor allen Dingen auch durch die Behandlungen, Beispiele haben Sie angesprochen, aber auch Anlage eines künstlichen Darmausganges oder die Veränderung der Haut nach einer längeren Strahltherapie, verändern natürlich das Körperbild und auch das Erleben der eigenen Attraktivität. Und in der Folge kommt es dann häufig natürlich auch zur Einschränkung der Intimität. Man vermeidet es, sich dem Partner überhaupt unbegleitet zu zeigen, hat Angst vor beschämenden Situationen, vor einer möglichen Zurückweisung, all dem. Das Thema ist ein schwieriges, weil es gibt da relativ wenig an guten sozusagen Angeboten, die man vorfindet. Am ehesten ist da ein Zugang dazu, wenn man das Gefühl hat, man kommt mit diesem Körper nicht zurecht, mit dem behandelnden Arzt darüber zu sprechen, ob es nicht die Möglichkeit einer onkologischen Nachsorgekur gibt, also entweder einer Anschlussheilbehandlung oder einer Nach- und Festigungskur, weil im Rahmen dieser stationären Behandlungsverfahren in Reha-Kliniken findet sich immer eine Vielzahl von körpertherapeutischen Angeboten wie konzentrative Bewegungstherapie, eine Tanztherapie. Und diese Therapieverfahren, die ermöglichen sozusagen wieder einen anderen Zugang zum eigenen Körper. Man sozusagen nimmt nicht nur noch bewusst wahr diese Stelle am Körper, die man als defekt erlebt, als beschämend, sondern man findet wieder einen Zugang zu dem eigenen Körper in einem positiven Sinn.
Sie haben jetzt viele Hilfestellungen für Patienten schon angesprochen. Was würden Sie denn Patienten gerne abschließend mit auf den Weg geben?
Also vor allen Dingen versuchen die eigenen Hemmungen, und die hat jeder von uns, weil wir sprechen in unserer Gesellschaft eben nicht über die eigene Sexualität, diese eigenen Hemmungen zu versuchen zu überwinden und den Mut zu haben, den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin auch in der onkologischen Nachsorge einfach darauf anzusprechen und zu sagen, da hat sich was verändert. Und ich habe das Gefühl, unsere Sexualität, unsere Intimität ist nicht mehr so wie vorher. Können Sie mir da eine Hilfestellung geben? Und es geht ja eben, und ich glaube, das wird ja in Ihren Beiträgen auch deutlich werden, zum Teil um medizinische Behandlungsmöglichkeiten, die wir haben. Zum Beispiel bei Erektionsstörungen haben heute Urologen sehr gute Möglichkeiten, da Unterstützung anzubieten. Aber auch bei Phänomenen wie Scheidentrockenheit oder all diesen Geschichten. Oder wenn es sich nicht um eine medizinische Maßnahme handelt, die da möglich und erforderlich ist, eben auch um psychotherapeutische Unterstützung. Also die Onkologen, entsprechenden Fachärzte haben da eine wichtige Lotsenfunktion. Und ich glaube aber, der Patient muss den Mut haben, das anzusprechen. Der Arzt, die Ärztin wird das in vielen Fällen alleine aufgrund des eigenen Zeitdruckes nicht von sich aus ansprechen. Heißt, die Anfrage muss von Seiten des Patienten kommen. Der muss den Mut haben, zu sagen, Mensch, da hat sich was verändert. Können Sie mir da helfen? Dann gibt es Gott sei Dank bei uns qualifizierte Hilfen.
Das ist sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt. Ich bedanke mich vielmals, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.